gestaltet. Also ich finde es wert, dass man ihn liest und dass man seinen Vorschlag diskutiert. Sozusagen im Zuge meiner Überlegungen habe ich kein Argument gefunden, warum man privates Unternehmerinnentum verbieten sollte. Das ist sozusagen mein Kernunterschied, warum ich mich nicht für eine dezentrale Planwirtschaft derzeit entschieden habe, weil ich in einem privaten Unternehmer nichts grundsätzlich Schlechtes entdecke. Im Gegenteil, es ist Ausdruck menschlicher Freiheit, die auch im Wirtschaftsbereich stattfinden muss. Allerdings muss man den Keim der Zerstörung oder das Zerstörungspotenzial, das ich im Gewinnstreben dann in der Gewinnorientierung geortet habe, diesen Keim muss man schon ersticken. Und darum ist sozusagen meine Formel auf den Punkt gebracht, private Unternehmensinitiative ja, aber Gewinnorientierung nein.
Stefan jetzt erst. Ich habe zwei Fragen, das sind auch zwei unterschiedliche Themen. Also ich sage mal trotzdem jetzt in einem Rutsch, aber vielleicht sollte man sie in der Diskussion dann nochmal auseinanderhalten. Also die eine Frage, die ich mir stelle, ist bei deinem Wirtschaftssystem, ist mir noch nicht klar, ich habe eben hier beim Bücherverkauf nebenbei irgendwas verpasst. Also was mir noch nicht klar ist, ist, man muss ja im Grunde, gerade auch vor dem Hintergrund, also dass weltweit Ressourcen immer knapper werden, wird man irgendwann dazu kommen müssen, nicht nur jetzt aus einzelnen unternehmerischen Entscheidungen heraus zu entscheiden, was produziert wird, sondern auch vor dem Hintergrund zu entscheiden, was ist eigentlich irgendwie umweltverträglich überhaupt noch machbar und wo muss man eventuell Grenzen einziehen, um zu vermeiden, dass also irgendwelche Ressourcen in einem kürzeren Zeitraum so verballert werden, dass sie für nachfolgende Generationen gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dafür, denke ich, braucht man was anderes als einzelbetriebliche Entscheidungen, sondern braucht man sowas, also da komme ich dann doch zurück auf das, was du eben meintest, was nicht so dein Ding wäre. Also in irgendeiner Weise geplante Wirtschaft, in der solche Prioritäten gesamtgesellschaftlich gesetzt werden und nicht irgendwie davon abhängig sind, ob ein einzelnes Unternehmen jetzt der Meinung ist, das ist sinnig oder das ist nicht sinnig. Das ist so der eine Punkt, wo ich denke, dein Modell überzeugt mich noch nicht so ganz hundertprozentig. Der zweite Punkt, also wo ich eben die ganze Zeit auch drüber am Nachdenken war, wenn man dein Modell durchsetzt, dann würde das ja bedeuten, dass praktisch alle Akteure, die im Moment das Wirtschaftssystem bestimmen und die davon auch zurzeit also halt in hohem Maße profitieren. Die müsste man entweder dazu kriegen, anders zu agieren und die Motive, die sie im Moment haben, alle beiseite zu lassen, oder man müsste sie irgendwie beiseite legen, selber, diese Akteure. Und da stellt sich für mich die Frage, wie bei jeder anderen gesellschaftlichen Veränderung, die grundlegender ist, wie du das überhaupt umsetzen willst. Also du stellst es so dar, ich habe eine gute Idee, die mag auch vielleicht gut sein, da bin ich mir nicht so sicher, aber das nehme ich jetzt erstmal so. Widerspricht aber allen Strukturen, die im Moment die Gesellschaft eigentlich bestimmen. Und du brauchst ja irgendwie einen politischen Mechanismus, die Möglichkeit, also was durchzusetzen, um überhaupt so eine Alternative in die Realität zu bringen. Und also das finde ich halt, ist bei dir jetzt überhaupt noch nicht angeschnitten worden, wie du dir vorstellst, wie das passieren soll.
Danke für beide Fragen.
Vielleicht weitere Fragen?
Vielleicht weitere Fragen.
Ja, ich hatte so eine ähnliche Frage bezüglich dessen, was du zum Schluss gesagt hast, also die Umsetzung, also dieses Prinzip, das ich nenne es mal für mich abgeregelten Kapitalismus, wobei man sicher über Kriterien noch reden müsste. Das finde ich auch gut. In aller Bescheidenheit, so eine ähnliche Idee hatte ich auch schon mal. Weitem nicht so ausgefragt wie du, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber die Umsetzung, ich sag mal weltweit, sonst wird es ja keinen Sinn machen. Wenn jetzt sagt Deutschland oder Europa, wir machen das jetzt mal, dann würde das ja nicht funktionieren, dann würden wir hinten runterfahren. Das weltweit umzusetzen, zu implementieren, das halte ich für mindestens schwierig, wenn nicht vielleicht sogar für unmöglich. Also da hätte ich dann auch ganz gerne was zu sagen.
Gerne.
Wollt ihr die jetzt mal beantworten oder noch weiter?
Gerne noch zwei weitere.
Ja. Zur Umsetzung. So, zur Umsetzung wollte ich auch noch sagen oder fragen, die Rolle der Bildung im Zuge der Umsetzung, wenn du das nochmal so gedanklich anschneiden könntest, ist mir noch nicht ganz klar, oder das Verhalten der Menschen ja, zu verändern und wie steht die Kirche dazu, also als Ja, wir hatten ja gerade einen Katholikentag und da wurde ja auch vom Papst ausgerichtet, man soll sich politisch engagieren. So habe ich das vernommen. Das hast du gleich gemacht. Und das haben wir auch gleich gemacht, genau. Und auch auf dem Katholikentag. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Kirche, die eigentlich ja für sich beansprucht, dieses Denken auch in die Gesellschaft hineinzutragen, also die Nächstenliebe und das Gemeinwohl. Inwieweit meint ihr es ernst, weil sie ja auch mit ihren Kirchensteuern direkt in diesem System drin hängt und das seitdem ist ja eine Erfindung von den Nationalsozialisten, also die Kirche über Steuern bzw. ja, gleich zu bedienen und sodass die Kirche dann eben nicht selbst dafür aufkommen muss und ja, diese Sicherheit, geldliche Sicherheit hat auch. Ja, also müsste die Kirche auch selbstständiger sein?
Ja, danke.
Die eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen ähnlich ist auch. Worin liegt der Anreiz für einen Unternehmer Ihres Systems, so viel Verantwortung zu übernehmen, so viel Arbeit zu leisten? Ist das alles mit der, sag mal, dem kreativen Drang zu erklären? Oder ich denke auch, wir sind natürlich auch egoistisch und wir wollen auch nicht allzu viel arbeiten, wenn nicht entsprechend was bei rausspringt.
Mhm. Danke. Und die letzte noch in dieser Runde.
Ja, ich würde sagen, also ich habe auch eine Frage zur Umsetzung bzw. einer Strategie, um wenigstens in die Richtung zu kommen. Und das ist ja eine Frage letztendlich der Macht. Wie kommen wir dazu, dass solche Sachen umgesetzt werden können? Und auch eine Frage des Staates. Also Staat und Kapital haben ein sehr symbiotisches Verhältnis. Und ich glaube, dass wir, das ist nicht einfach nur, also es wird nicht einfach sein, sozusagen, diese Machtstrukturen, die derzeit bestehen und immer, sich immer weiter verfestigen, sozusagen auszuhebeln, um das, was sie vorschlagen, sozusagen durchzusetzen. Und da müsste man sich wenigstens eine realistische Strategie überlegen, wie denn diese Entmachtung bzw. wie die Gegenmacht aufzubauen ist oder wie der Transformationsprozess überhaupt klappen soll. Weil ansonsten ist es einfach nur ein sehr guter Vorschlag.
Dankeschön. Ich beantworte zuerst die beiden Fragen, die noch dem Verständnis des Ganzen oder möglichen Missverständnis des Ganzen sind. Zwei Fragen und dann den großen Komplex der Umsetzung. Die erste Frage oder Anmerkung bezieht sich auf den Ressourcenverbrauch und auf, Sie haben verstanden, dass wir keine gesamtgesellschaftlichen Prioritäten setzen, nämlich den Ressourcenverbrauch gesamtgesellschaftlich abzusenken, sondern nur einzelbetriebliche Anreize. Ich habe es jetzt zitiert. Sehe ich nicht so, sondern wir setzen eben gesamtgesellschaftlich, legen wir fest, welche Kriterien wir Unternehmen A vorschreiben, im Sinne von ökologischen Mindeststandards, und B, welche Unternehmensverhaltensformen, sprich höhere Ressourceneffizienz, nähere Versorgung, weniger Verpackung, wie auch immer, das wird im Kriterienkatalog zusätzlich angereizt. Und sowohl die Mindeststandards, an die sich alle halten müssen, und zusätzlich diese Kriterien, die dann die ökologisch effizienteren bevorzugen, das sind der gesamtgesellschaftliche Prioritätensetzungen. Das ist Planwirtschaft, wenn Sie so wollen. Also jedes Gesetz ist Planwirtschaft, um auch Begriffsreinheit zu betreiben. Aber ich sehe hier sozusagen keinen Ausschluss oder keinen. Ich sehe beides darin enthalten. Wenn es dann noch brauchen sollte, in den 50 Vorschlägen habe ich es auch vorgeschlagen, dass strategische Ressourcen, die weltweit knapp sind, die sollten, sozusagen das ist jetzt der politische Vorschlag, die sollten einer globalen Preisregelung unterliegen. Das heißt, wir sollten strategische Rohstoffe von Erdöl bis zum Weizen, sollten wir global preislich regeln, damit wir einerseits Planungssicherheit haben für die wirtschaftlichen Akteure und andererseits ökologische Kriterien in der Preisbildung berücksichtigen könnten. Da gibt es wunderbare Vorschläge, kommt auch im aktuellen Buch wieder vor. Es hat ein österreichischer Physiker einen wunderbaren Vorschlag erarbeitet, wie wir den Preis fossiler Brennstoffe jährlich um 8% verteuern. Das ist dann eine Verfünffachung oder sogar Verzehnfachung bis 2030, 40 oder 50. Das ist ein Hammer, einen 1.000 Dollar Preis für das Barrel Erdöl. Danach können, aber allerdings, wir haben es nicht schockartig und erratisch, ja, vielleicht geht es nochmal runter auf 60, 70 und dann geht es auf 300 rauf und dann geht es wieder auf 150 Euro und dann geht es wieder auf, keine Ahnung, sondern wir haben einen völlig kontinuierlichen Anstieg des Preises fossiler Brennstoffe und es können sich alle Wirtschaftsakteure können die Hand danach ausrichten. Also sozusagen von diesen gesamtgesellschaftlichen Vorschlägen gibt es auch welche. Ein anderer, der mir jetzt noch einfällt, ist Kapitel Chancengleichheit, sage ich, denke ich, Chancengleichheit jungfräulich oder sagen von vornherein neu. Und das ist natürlich logisch auch, dass jede Person innerhalb der Wirtschaft ein ähnliches Startkapital vorfinden muss. Und wenn sozusagen eine Person 10 Milliarden erben darf und die andere gar nichts oder eine schimmelige Wohnung mit Hypothek, dann ist das nicht Chancengleichheit. Das heißt, wenn wir wirklich uns zur Chancengleichheit bekennen, und das ist sozusagen das Lockmittel, mit denen die Neoliberalen oder auch die Liberalen in diesem Falle, die für gesellschaftliche Ungleichheit eintreten, weil sie uns stattdessen die Gleichheit bei den Chancen geben. Ja? Dann sage ich, da kann man schon drüber diskutieren, aber dann können wir nur dann drüber beginnen zu diskutieren, wenn wir Chancengleichheit wirklich ernst meinen. Das heißt, wenn das vererbte Vermögen einer Generation vollständig gleich verteilt wird auf die nächste Generation, damit alle beim Staat wirklich gleiche Chancen vorfinden. Ja? Weil Erben ist keine Leistung und darum soll niemand fürs Erben belohnt werden. Sozusagen nur, damit will ich jetzt nur andeuten, dass in dem Buch auch eine große Zahl von nicht nur einzelunternehmerischen Anreizmechanismen, sondern gesamtwirtschaftlichen Planungsinstrumenten da auch vorkommen. Dann noch einmal die Frage, welchen Anreiz soll ich vorfinden, wenn ich keinen... Zunächst eine neurobiologische Antwort oder eine Menschenbildantwort. Die Fantasie, dass Menschen nach dem eigenen Vorteil streben, ist das derzeit vorherrschende kapitalistische Menschenbild. Und Menschen tun das in dem Maße, in dem sie lernen, dass Menschen so seien. Ja? Und darum nehmen wir das auch tausendfach wahr in der Realität. Und wir behaupten, so sei der Mensch von Natur aus. Nur von Natur aus ist der Mensch mehr oder weniger gar nichts. Ja? Es ist ein unbeschriebenes Blatt, gerade was das soziale Verhalten betrifft. Und je nachdem, was uns gelehrt wird und was wir lernen durch Abschauen, können wir uns zu hoch egoistischen Individuen entwickeln oder zu hoch kooperativen, solidarischen und empathischen Individuen. Und darum ist es extrem entscheidend, was wir lehren und was wir lernen. Und darum finde ich es eben auch entscheidend, welche Werte wir gesamtgesellschaftlich hochhalten. Es ist eher die Tendenz sogar, dass Menschen, wenn von Natur aus zur Kooperation neigen. Also das sind gerade auch die jüngsten Forschungsergebnisse eines Joachim Bauers zum Beispiel. Und da gibt es sehr, sehr viele Indizien, die tendenziell in diese Richtung zeigen und nicht in die andere. Der Umstand, dass wir egoistisch sein können und derzeit glauben, jeder strebt nach dem meisten Geld, schlussendlich, glaube ich, streben wir alle nach Liebe, um es so auf den Punkt zu bringen. Und das Streben nach Geld oder Macht oder Erfolg ist einfach nur ein sehr aufwendiger Umweg, um schlussendlich dann eben nur Liebe zu kriegen. Und das wäre einfach sehr viel einfacher und direkter, wenn wir gleich nach Wertschätzung, Anerkennung und eben Liebe streben würden. Das müssen wir uns erst einmal so begreifen. Und dann sozusagen würden die neuen UnternehmerInnen würden dann in der neuen Zieldiversifizierung, nämlich einen Beitrag zum allgemeinen Wohl und dann möglichst schonender Verwendung der Ressourcen, möglichst nah versorgen, möglichst viel Verantwortung selbst übernehmen, möglichst gute Behandlung der Mitarbeiterinnen sind ja auch extreme Herausforderungen, das würde sie aber dann andererseits auch befriedigen, weil das sind ja schöne Ziele, die dann wieder auf sie rückwirken. Hurra, ich habe einen Planet hinterlassen, der meinen Kindern ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Hurra, ich kann meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter in die Augen schauen und wir können am Abend essen gehen, weil wir uns nicht gegenseitig übervorteilt haben, sondern weil wir kooperiert haben. Und das gibt Menschen ganz banal Sinn. Mehr Geld als gestern gibt niemanden Sinn. Aber mehr höhere Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen, den anderen Menschen ihr kreatives Potenzial entfalten und ihnen genauso viel Freiheit erlauben wie mir selber, das gibt Befriedigung, Erfüllung und Sinn. Und die motiviert. Und sie motiviert stärker als alles andere. Und das ist eben jetzt das sozusagen auch neurobiologisch erwiesen, obwohl wir es eh schon seit Anbeginn der Menschheit wissen, aber das ist ja die Wissenschaft schon wichtig. Darum sage ich das immer dazu. Ja, die Umsetzung. Vielleicht erst mit der Kirche. Also wenn die Kirche sozusagen ihre Aufgabe wirklich erfüllen würde, dass sie auch eine moralische Autorität ausübt, die kohärent ist mit den Grundwerten des Christentums oder welcher Religion auch immer, dann bräuchte es uns nicht, würde ich sagen. Weil dann würden sie sozusagen diese Werte ernsthaft und glaubwürdig vertreten, und wenn sie sie selbst auch leben würden, dann würden sie so viele Menschen davon überzeugen, dass wir mehr oder weniger gesellschaftlichen Konsens hätten. Die Kirche ist selbst gespalten. Die Kirchenhierarchie verkündet das Gegenteil von dem, strahlt das Gegenteil von dem aus, was viele sehr engagierte und auch glaubwürdige Menschen an der Basis machen. Das ist meine tägliche Erfahrung. Ich bin selber vor 10 Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil ich mit der Gesamtsituation nicht einverstanden bin. Aber ich kooperiere, nach Attac Österreich kooperiert mit Teilorganisationen der Kirche, die sich glaubwürdig und ernsthaft auf der Wertebene und auch auf der rechtlichen Ebene für gerechtere oder für diese Werte einsetzen. Den Appell vom Papst sozusagen, dass sich Menschen politisch einmischen, den finde ich super. Also isoliert betrachtet, unabhängig von allem anderen Kontext, also isoliert betrachtet, komme ich gleich dazu. Umsetzung, genau, wir haben noch vorher eine Vorbemerkung. Die Umsetzung ist derzeit illusorisch, aber Umsetzung ist auch innerhalb der derzeitigen Demokratie, innerhalb des derzeitigen Zustandes der Demokratie mit dem Staat, den wir derzeit haben, ist es illusorisch. Allerdings, das halte ich sozusagen meinem Gesamtkonzept zugute, das gilt gleichermaßen für kleine Vorschläge, Gestaltungsvorschläge wie die Tobin-Steuer oder eine Weltreichensteuer, wie die Umsetzung eines Gesamtkonzepts. Ja? Die derzeitige Form der Demokratie ist so lediert, ist so ramponiert, die derzeitige Form des Staates ist so Machtstrukturen reproduzierend und gerechtigkeitsverhindernd und demokratieverhindernd, dass wir weder die kleinen Vorschläge umsetzen können, noch die großen. Darum finde ich, kann man gleich groß denken. Und Heiner Geisler hat das gesagt, das hat mir wieder sehr imponiert. Er hat gesagt, es braucht neben Einzelvorschlägen braucht es auch Konzepte, die bestechen, die schlüssig sind und denen sich viele Menschen anschließen können. Und es hat vor ungefähr 50 Jahren hat sich ein Konzept durchgesetzt, sowohl in den USA als auch in Europa, nämlich das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das in den 40er Jahren in der CDU mit einer Stimme Mehrheit angenommen wurde. Das war total an der Kippe, ist damit einer Stimme, sage jetzt überhaupt kein Werturteil über die soziale Marktwirtschaft, ich bin sogar dagegen, weil ich glaube, sie schafft sich von selber ab, aus den Gründen, die ich dargelegt habe, aber das Argument ist, ein Konzept kann Zugkraft gewinnen, kann utopische Kraft entfalten und kann viele Menschen hinter sich vereinigen. Darum finde ich es mal grundsätzlich gut, dass man Konzepte vorschlägt. Aber die Umsetzung dieses Konzepts oder auch der Tobin-Steuer, ja, die braucht einen anderen Staat und eine andere Demokratie. Und hier ist meine Analyse, dass die Demokratie heute gar nicht mehr existiert. Wir leben in der Postdemokratie, das ist bereits ein politikwissenschaftlicher Terminus. Das heißt, formal sind noch alle Kriterien für eine Demokratie erfüllt. Es gibt freie Wahlen, es gibt demokratische Institutionen, aber was das Wesen einer Demokratie ausmacht, nämlich dass der Mehrheitswille der Bevölkerung in den wesentlichen gesellschaftlichen Entscheidungen umgesetzt wird, das trifft nicht mehr zu. Und das löst auch die Politikverdrossenheit vieler Menschen aus. Sie spüren, dass sie eh nicht mitbestimmen dürfen, dass ihre Stimme eh kein Gewicht hat und wenden sich systematisch von der Politik ab. Und hier versuche ich, oder mein Vorschlag ist, dass wir einen Begriff mit neuer Bedeutung aufladen, und das ist der Begriff der Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist das Kapitel 7 des Buches, und da zeige ich zunächst, wie falsch der derzeit besetzt ist und wie wir ihn dann alternativ neu mit Bedeutung aufladen könnten. Vielleicht mal ganz kurz, Eigenverantwortung ist derzeit mit Verschiedenem kurz geschlossen. Ich nenne nur einen Aspekt, das ist die private Rentenvorsorge. Und dort ist er ganz prominent angesiedelt, der Begriff, und dort ist er aber grundfalsch. Dort hat er überhaupt nichts zu suchen. Warum? Weil Verantwortung ist die Rückseite der Freiheitsmedaille. Verantwortung kann nur jemand ausüben, der die Freiheit hatte, zuvor sich für eine Handlung zu entscheiden. Und der oder die Freiheit hatte, auch anders handeln zu können. Und das trifft für das Älterwerden nicht zu. Niemand wird aus freier Entscheidung älter. Das ist ein Gesellschaft, das passiert uns allen, das ist ein soziales Risiko, so heißt es. Älterwerden ist ein soziales Risiko und wird deshalb sozial versichert und nicht individuell versichert. Und deshalb gibt es bei der Renten, bei den Renten eine Sozialversicherung, bei der Gesundheit eine Sozialversicherung, bei der Arbeitslosigkeit und bei der Unfall gibt es sozusagen eine Sozialversicherung und nicht eine individuelle Versicherung. Darum hat hier Eigenverantwortung überhaupt nichts zu suchen begrifflich. Das ist extreme Begriffsperversion, die die Neoliberalen geschaffen haben. Und hier sollten wir für ihnen diesen Begriff enteignen und mit neuer Bedeutung aufladen, im aufgeklärten Sinne, im liberalen Sinne. Die Grundfreiheit, die wir uns als mündige, kritische Individuen erstritten haben, nach dem Mittelalter, war, dass wir uns in einer Demokratie einen freien Willen erlauben dürfen, eine freie Meinung erlauben dürfen und diesen freien Willen kollektiv in gemeinschaftliche Regeln umsetzen können. Das ist die demokratische Grundfreiheit. Und meine Analyse ist, dass diese Freiheit geknüpft ist an die Verantwortung, das auch zu tun. Und dass eine Demokratie nur dann funktioniert, wenn das alle Menschen tun. Und heute ist die Demokratie deshalb gestorben, weil die meisten Menschen diese Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Sie nehmen die demokratische Freiheit als selbstverständlich hin, aber sie nehmen die demokratische Verantwortung, sich auch tatsächlich für die Schaffung gerechter Regeln einzusetzen, nehmen sie nicht wahr. Hat zu tun mit der Delegation von Verantwortung in der repräsentativen Demokratie. Ja, man kann schon delegieren. Man kann die Verantwortung schon delegieren. Die Verantwortung kann man eben nicht delegieren. Man kann die Entscheidungsgewalt delegieren, aber nicht die Verantwortung. Was ist der Unterschied? Wenn ich die Entscheidungsgewalt delegiere und dadurch und dann sage, okay, das war's und ich brauche mich um nichts mehr kümmern, dann schafft sich die Demokratie automatisch von selber ab, weil das erleben wir derzeit, dann die Entscheidungsträger, sie geben dann den drängendsten Interessensgruppen nach und so setzen sich halt Minderheiteninteressen durch. Die Verantwortung aufrechterhalten, auch bei Delegation meiner Stimme, würde bedeuten, dass ich denen, denen ich meine Stimme gebe, täglich auf die Finger schaue und auch auf die Finger klopfe, sobald sie nur einen Millimeter von dem Mandat, das ich ihnen gebe, abweiche. Das wäre die Ausübung von Eigenverantwortung. Dass ich mich zusätzlich dafür einsetze, dass neue demokratische Instrumente der Mitbestimmung, der Partizipation und der direkten Demokratie, dass die geschaffen werden. Das heißt, die Voraussetzung irgendwelcher Umsetzung, ja, egal ob das kleine Vorschläge sind oder große ganze Konzepte, ist die Wiederaneignung der Demokratie, ist die Wiederbelebung der Demokratie und damit auch eine demokratische Wiederaneignung des Staates. Ich gebe deiner Analyse hier recht, dass das derzeit eine fatale Symbiose aus Kapital und Staat derzeit und unserer Demokratie ausgehöhlt hat. Ja, also das versucht ja auch Attac. Ich finde, Attac hat sehr viele spannende inhaltliche Forderungen, aber so wie ich Attac verstehe und auch mitgegründet habe, ist, dass wir Menschen an erster Stelle dazu einladen, ihre politische Stimme zu erheben, sich einzumischen, mitzugestalten. Der Perikles hat schon gesagt, ein Staatsbürger, der sich nicht an den öffentlichen Angelegenheiten beteiligt, ist kein stiller Staatsbürger, sondern ein schlechter Staatsbürger. Jemand anderer hat gesagt, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Das finde ich ganz kennzeichnend für das, was jetzt passiert ist. Und darum finde ich das die zentrale Strategie, dass möglichst viele Individuen hinschauen, erkennen, was passiert und die Konsequenz daraus ziehen. Das heißt, dass sie handeln, dass sie verantwortlich handeln. Und hier vielleicht noch ein letzter Nachsatz. Man kann sozusagen, weil Menschen fragen da ganz einfach, was kann ich tun? Und wenn Attac dann immer mit der Weltbank daherkommt und mit der Welthandelsorganisation oder mit dem Klimawandel, dann fühlen sich Menschen sehr schnell überfordert und ohnmächtig und schaffen diesen Riesenschritt nicht. Und darum finde ich es gut, mit dem allerersten kleinsten Schritt zu beginnen und zu sagen, schau, wenn du dich ohnmächtig fühlst, wenn du resignierst, weil du nichts tun kannst, obwohl du eigentlich gern was tun wolltest, wenn du dich ohnmächtig fühlst, dann ist dieses Gefühl der Ohnmacht und die Resignation ist bereits eine Reaktion auf etwas, was in dir bereits stattgefunden hat. Nämlich, dass du ein Unrecht wahrgenommen hast und dass du eigentlich gerne etwas gegen dieses Unrecht unternehmen würdest, aber du erlaubst es dir selber nicht, weil du dich für ohnmächtig glaubst. Du verbietest dir selbst, die logische Handlung aus deinem Gefühl, aus deinem wahrgenommenen Unrecht zu setzen und du unterdrückst dich selber. Du beherrschst dich selber, du verdrängst deinen Handlungsimpuls und wendest Energie auf, untätig zu bleiben. Das heißt, du bist die beste Stütze der Macht. Du bist der beste Komplize und die beste Komplizin derer, die von der jetzigen ungerechten und undemokratischen Situation profitieren. Und wenn du die Erfahrung machen könntest, dass die Energie und das Gefühl, die schon da ist, dass du die in eine konstruktive Handlung umsetzen könntest, und sei es nur im kleinsten Mittun, in der kleinsten Aktion, einmal beim Tag vorbeischauen, mit deiner Nachbarin darüber sprechen, über das, was du täglich an Unrecht wahrnimmst, dann wirst du in aller Regel die Erfahrung machen, dass dich das erleichtert und dass dir das was gibt. Und dann solltest du natürlich nicht gleich die allergrößten Ziele setzen, wie das jetzt innerhalb von 10 Tagen die Weltwirtschaft gerecht werden muss, sondern die kleinsten Schritte. Und das, finde ich, ist die beste Strategie. Und dann können aus vielen kleinen Tröpfchen, die sich derzeit isoliert wahrnehmen und ohnmächtig fühlen, können große Organisationen zusammenwachsen. Wie ATTAC als nur ein Beispiel. Es gründen sich viele andere Organisationen und die vernetzen sich auch zunehmend global. Das heißt, es entsteht so etwas wie ein globaler Akteur aus den Sozialforen heraus, aus dem Europäischen Sozialforum, aus dem Weltsozialforum. Und hier bildet sich ein neues politisches Bewusstsein. Hier bildet sich eine europäische Öffentlichkeit, eine globale Öffentlichkeit, die sich in jeder kleinsten Interaktion darin bestärkt, dass wir hinschauen sollten, dass wir das Unrecht benennen sollten, dass wir uns Alternativen diskutieren sollten und Umsetzungsstrategien überlegen sollten. Das wird nicht lange folgenlos bleiben.
Ich habe noch eine Anmerkung zur Umsetzung. Also ich finde, das ist eigentlich alles gar nicht so arg weit weg und so illusorisch. Also wenn ich jetzt mal an so Sachen denke wie Energiepässe, dass hier das Privathaus, das jetzt irgendwie angehalten ist, das zu haben, oder halt auch günstigere Zölle oder so, also diese kleinen Schritte, die sind bestimmt einfacher noch zu erreichen, jetzt auch gerade, wo diese Biowelle quasi um sich schlägt, weil alle Leute irgendwie auf solche Produkte stehen und auch irgendwie das Bewusstsein haben, dass das Öl nicht für immer reicht und dass man auch nachhaltige Energien halt braucht. Und dass man sich überlegt, wenn man jetzt irgendwie ein neues Haus baut, wie ist das mit Ökostrom? Da kann ich jetzt nicht auch Holzpellets haben. Und wenn man das erstmal irgendwie umgesetzt kriegt, im Gesetz verankert, dass die Unternehmen das halt auch irgendwie mit berücksichtigen sollen, wären wir zumindest schon mal einen Schritt weit auf diesem Weg. Dann so die großen Sachen wie, ja okay, das mit dem 20-fachen Lohn, das ist halt ein bisschen weiter weg, aber na gut. Das sind vielleicht schon 3.
Und auch der ungerecht.
War sehr ungerecht. 20-fache ist noch viel zu ungerecht.
Das ist noch, immer noch happig, finde ich, aber gut, das ist
ein anderes. Ja, wie gesagt, das ist ein Diskussionseinstieg, aber es ist sicher nicht gerecht. Im neuen Buch sage ich schlussendlich, schließe ich mich sogar der Gerechtigkeitsdefinition von Michael Albert an, indem ich sage, gleiche Leistung sollte gleich vergütet werden, sprich, gleicher Einsatz in der gleichen Arbeitszeit wird gleich belohnt. Ja. Talente sind kein Verdienst, Talente sind ein Geschenk, dafür muss man nicht belohnt werden. Das heißt, für den gleichen Einsatz in der gleichen Arbeitszeit gibt es den gleichen Lohn grundsätzlich. Wer länger arbeitet, kriegt mehr, wer eine längere Ausbildung in Kauf nimmt, kriegt mehr und wer eine dreckigere Arbeit oder eine schwierige Arbeit kriegt auch mehr. Das ist dann Leistung. Ja. Und die Betriebe, die dieses Leistungsverständnis umsetzen, das ist auch drinnen im Buch, die werden schon wieder rechtlich besser gestellt. Ja. So gesehen müssen, der Mindeststandard ist der 20-10-Faktor. Kein Betrieb darf dem Bestverdienenden mehr auszahlen als das 20-fache des gesetzlichen Mindestlohnes. Aber die Unternehmen, die sozusagen das Michael Albertsche Leistungsverständnis umsetzen, die werden rechtlich besser gestellt. Bitte? Ich komme dann auch gleich auf die Frage zurück.
Ja, also ich finde jetzt dieses 20-10, diese Theorie gar nicht mal so fern, sondern ich denke sogar, dass sie im Moment in der Debatte ist. Über, also staatlich habe ich jetzt auch in der Zeitung gelesen, dass man versucht finanziell das über die Steuern zu begrenzen, dass man halt nicht alles mehr von der Steuer absetzen kann, und das ist in der Debatte und das hat sich die SPD mittlerweile fast als Vorschlag so angeeignet. Von der Warte her sehe ich das als gar nicht so fern, wenn das weiter Öffentlichkeit erlangt. Und dann möchte ich auch sagen, was ich denke, insgesamt sehe ich schon die Tendenz, dass man erkannt hat, dass man mehr Staat auch vielleicht braucht. Ich denke, dieses Umdenken wird nicht auf so einer hohen Ebene möglich sein, sondern das muss schon vom Staat irgendwie angestoßen werden. Und ich denke, das haben die Bürger auch irgendwo begriffen, weil man muss ja irgendwie das auf eine tiefere Ebene bringen, dass das halt gerade das Volk wahrnimmt. Und ich sehe da schon dieses Umdenken. Und ja, jetzt muss man halt nur noch den Mechanismus finden, wie weiter. Aber ich möchte nochmal trotzdem zurückkommen, um die Frage zu stellen, auf welcher Ebene soll das angesetzt werden? Ich sehe das jetzt im Staat Deutschland, dass das
die Frage da ist. Vergessen, Entschuldigung.
Und da, wo genau?
Ja, danke für die Erinnerung.
Oder WTO?
Danke für die Erinnerung. Das war schon vorhin die Frage.
Ja, da wollte ich eigentlich auch was dazu sagen. Also wenn man sagt, das ist nicht fair, das ist eigentlich so nah, dann geht man ja eigentlich hier von unserer westlichen Wohlfahrtsgesellschaft aus. Aber ich denke, wenn man sich das dann nochmal überlegt, was Sie da vorhin gesagt haben, wenn man aufhört zu fressen, wird man selber gefressen. Das heißt ja eigentlich, dass die ganze globalisierte Welt daran gleichzeitig teilnehmen muss und es gleichzeitig starten muss. Und wenn man sich dann überlegt, man geht in die Entwicklungsländer und sagt denen, wir haben euch jetzt generationenlang ausgenutzt, jetzt haben wir da keine Lust mehr drauf, macht bei uns mit so ungefähr, dann also stelle ich mir das schon ziemlich schwierig vor.
Okay. Dann fange ich an mit den Managern, die Eltern. Nee, ich fange jetzt gleich mit der Frage an, weil die muss nicht die ganze Welt beginnen. Weil der freie Handel und der freie Kapitalverkehr, das sind politische Entscheidungen, die kann man jederzeit rückgängig machen. Schön wäre, wenn die EU beginnen könnte, weil das ist der größte und mächtigste Wirtschaftsraum der Welt. Der diktiert jetzt eh schon allen anderen Handelspartnern alle Regeln. Der Freihandel wird von der EU allen anderen ärmeren Ländern diktiert, gemeinsam mit den USA. Der freie Kapitalverkehr wird von den größten Staaten der EU über die Weltbank und den Währungsfonds und die OECD allen anderen Ländern diktiert, gemeinsam mit den USA. Das heißt, die EU hat in den letzten 50 Jahren die Regeln für die wirtschaftliche Globalisierung vorgegeben, allen anderen, und genauso gut könnte sie andere Regeln allen anderen vorgeben. Allerdings würde ich das nicht im Sinne einer Bevormundung machen, sozusagen jetzt im Sinne einer positiven Bevormundung. Ihr müsst so sozial und ökologisch wirtschaften wie wir, sondern in Ruhe lassen. Also ihr dürft den Entwicklungsweg oder das Lebensmodell wählen, das ihr wollt, und vielleicht hat jede Region oder jede Kultur oder jedes Land eine andere Vorstellung. Aber wir handeln nicht frei und wir setzen uns nicht in freie Konkurrenz zu Ländern, die Gewinnmaximierung nach wie vor als oberstes Prinzip hochhalten und die Gewinne erzielen unter Umweltzerstörung, Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft, Verletzung der Menschenrechte etc. Das heißt, Öffnung gegenüber fairem Handel und Schließung gegenüber unfairem Handel. Das kann sich die EU leisten, das könnte auch eine kleinere Ebene leisten wie Deutschland, das könnte schlussendlich sogar Österreich könnte das machen. Ich empfehle ihm eine Doppelstrategie, dass sozusagen ein Wirtschaftsraum vorausgeht, gleichzeitig aber, dass auf höherer Ebene ein faires Wirtschaften weltweit einfordert. Und da gibt es sozusagen derzeit auch einen langsamen Trend, nämlich dass in den Vereinten Nationen, dort wäre sozusagen die Regelungsstelle für globale Regeln, nicht in der WTO, die WTO würde ich ganz abschaffen, kann gerne darauf eingehen, falls das erwünscht ist, aber die finde ich am falschen Ort. Es gibt innerhalb der UNO, gibt es die globalen Institutionen für alles, für die Menschenrechte, für die nachhaltige Entwicklung, für die Arbeitsrechte, für die Gesundheit, für die Ernährung, für die Frauen, für die kulturelle Vielfalt. Das gibt es alles in der UNO, auch für den Handel. Es gibt eine Konferenz für Handel und Entwicklung in der UNO. Dort sollten eigentlich auf Wunsch der Mehrheit der Länder, auf dem Wunsch der Mehrheit der Mitgliedstaaten der UNO auch globale Handelsregeln erstellt werden. Nur waren eben die EU und die USA dagegen. Deshalb wurde die WTO außerhalb der UNO gegründet. Wir sollten aber die Handelsregeln dort machen, wo wir alle anderen Regeln auch machen, damit die Handelsregeln eben in Einklang und in logischer Übereinstimmung mit den Arbeitsrechten, mit den Menschenrechten, mit den Umweltabkommen, den globalen, mit den Abkommen über kulturelle Vielfalt und alles andere erstellt werden könnten. Und dann würden wir ganz andere Handelsregeln machen als heute in der WTO. Und wir würden zum Beispiel die Draft-Norms für globale Konzerne umsetzen. Die Draft-Norms für globale Konzerne ist ein Pflichtenkatalog für globale Unternehmen, der von der Menschenrechtskommission der UNO ausgearbeitet wurde im Jahr 2003. Und der schreibt 18 Normen für globale Unternehmen vor. Im Bereich Menschenrechte, Arbeitsrechte, Sicherheitsstandards, Umweltstandards, Gesundheitsstandards, Antikorruptionsverpflichtungen. Und die sind rechtlich verbindlich. Also das ist nicht CSR. Soziale freiwilliges Unternehmensrat, das ist rechtsverbindlich. Das heißt, für die mächtigsten Mitglieder des globalen Dorfes würden dann endlich auch verbindliche Pflichten gelten, im Unterschied zu heute. Das wäre ein bisschen ein Ausgleich für die Rechtsungleich, die heute herrscht. Das heißt, das sollte die EU prominent einfordern, aber solange es das nicht, und weitergehende Maßnahmen, aber solange es das nicht gibt, soll sich niemand verpflichtet fühlen, sich unfairer Konkurrenz auszusetzen. Und frei zu handeln mit Wirtschaftsakteuren, die unfair produzieren und unfair handeln. Sehe ich keinerlei Notwendigkeit dafür. Dann bei den Einkommensungleichheiten nur zur Information, was derzeit in Diskussion ist, das ist, dass die SPD, so viel ich weiß, glaube ich, Manager-Einkommen, die 1 Million Euro pro Jahr übersteigen, dass man die nicht mehr voll abschreiben können, sollen, darf als Betriebsausgaben. Aber eine absolute Begrenzung ist, glaube ich, erst vom ersten Teil Gewerkschaften in Diskussion. Und hier, wir sind in Deutschland nur zur Information beim 5000-fachen. Ja, weil das eine ist, was sind die Spitzengehälter der CEOs im Verhältnis zu den durchschnittlichen Entlohnungen ihrer Betriebe. Da sind wir derzeit beim 30, 40, 50-fachen. Diese Zahlen klingen nicht so spektakulär. Aber ich finde, man sollte volkswirtschaftlich anschauen, wie groß ist das Verhältnis zwischen denen, die am meisten verdienen, in einer Volkswirtschaft. Weil das sind ja die Spitzenmenschen, die jeden Tag in den Medien auf den Titelseiten klatschen, und denen, die am wenigsten verdienen. Ja, das sind die, die den gesetzlichen, falls es überhaupt einen gibt, gesetzlichen Mindestlohn kriegen. Und hier sind wir beim Verhältnis 1 zu 5.000 in Deutschland. In den USA beim Verhältnis 1 zu 360.000 für die gleiche Arbeitszeit. Und sozusagen hier sehe ich noch erste Fortschritte in der Debatte, ja, aber sozusagen, dass wir hier schon nahe dran sind, das sehe ich nicht. Ich sehe umgekehrt, ich sehe viele, viele kleine Fortschritte, aber im Großen geht es noch immer in die Gegenrichtung. Und das widerspricht sich auch. Also ich sehe Widersprüchliches. Ich sehe viele, viele kleine Fortschritte, an die man Hoffnung knüpfen könnte, wenn man sozusagen auf die Aufmerksamkeit fokussiert. Aber im Großen sehe ich Verschlechterung. Sondern in der Großen wird nach wie vor Weichen gestellt für noch größere Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Und darum finde ich es eben wieder zentral, sich die Rolle des Staates anzuschauen und auf den Staat nur erst dann zu setzen, wenn er wirklich demokratisiert ist, wenn er angeeignet ist. Weil sonst wird der Staat zur Aufrechterhaltung der derzeitigen Machtverhältnisse viele kleine Retuschenmaßnahmen machen und zu sagen, seht her, es geht in die Richtung, wir machen eh was für die Umwelt, machen eh was für die Armen, wir schauen eh auf die Menschenrechte. Und die großen Weichenstellungen wie der Zwang zur Konkurrenz, Kapitalverkehr und Freihandel, das bleibt unangetastet. Die Gefahr sehe ich. Darum finde ich die Voraussetzung, dass auch im Großen was passiert, eine radikale Wiederaneignung des Staates in Form seiner Demokratisierung. Habe ich jetzt was vergessen? Bitte.
Ja, aber ich denke noch immer, dass man realistisch bleiben muss und dort ansiedeln muss, wo man ansiedeln kann. Und das ist momentan der Staat oder die EU. Und wenn man es auf EU-Ebene machen kann, dann sehe ich es natürlich auch als wesentlich positiver. Aber sobald ich die Wirtschaft momentan verstehe, sind wir von einem neoliberalistischen System ausgegangen, was du stark kritisiert hast, was ich genauso in der Kritik sehe, aber wo ich momentan definitiv auch sogar in der amerikanischen Wirtschaft sehe, dass viele Ökonomen geschrieben haben, der Liberalismus hat versagt und Keynesmus scheint wieder in der Debatte zu sein. Und da muss man ja dann eindeutig daran anschließen und vielleicht dort doch mitdiskutieren.
Also Arbeit auf allen Ebenen, keine Frage. Also auf der Bildungsebene, auf der Ebene der Wissenschaft. Ich darf als Universitätslektor beginnen an der Wirtschaftsuniversität Wien diesen Herbst. Aber wie du sagst, es schwenkt das Paradigma. Das Paradigma bröckelt. Ich habe eine sehr schöne Definition für den Paradigmenwandel. Ein Paradigma altert, erhält Risse. Und in dem Moment, in dem es die Wirklichkeit nicht mehr mehrheitlich erklären kann, in dem einfach die Wirklichkeit so vehement dem Paradigma widerspricht, dann fällt es. Und das könnte mit dem Neoliberalismus in der nächsten Zeit der Fall sein. Auf der EU-Ebene ansetzen, das ist derzeit einer der zentralen Ansatzpunkte von Attac. Also wir arbeiten viel auf der kommunalen Ebene, in Regionalgruppen oder zum Beispiel moderne Almenden, das wäre die klassische kommunale Ebene, wobei hingegen eine Bahn für alle wäre die bundesstaatliche Ebene. Und in diesem Fall fände ich eine Bahn für alle das klassische erste europäische öffentliche Gut. Also wenn wir öffentliche Güter auf allen Ebenen einfordern, dann fände ich ein europäisches Bahnsystem für alle, mit vielleicht freiem Internetzugang in allen Bahnhöfen. Das fände ich sozusagen ein logisches öffentliches Gut auf der europäischen Ebene. Und hier passiert es sehr viel. Also sozusagen der Kern der Attac-Strategie oder ein Kern der Attac-Strategie liegt derzeit auf der europäischen Vernetzung, auf der zunehmenden europäischen Vernetzung. Und wir haben ja in Frankreich, kann man es so sagen, wir haben es geschafft, dass die neue Verfassung nicht in Kraft getreten ist. Jetzt scheinen uns die Regierungen ausgetrickst zu haben und sie schaffen es, den gleichen Text in einem neuen Gewand durchzusetzen. Aber Attac hat im Unterschied zu den Regierungen einen Plan B ausgearbeitet und der besteht darin, dass wir die europäische Integration auf ein neues rechtliches Fundament stellen wollen. Dafür haben wir einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet. Wir fordern, dass ein neuer Konvent, der dann diesen neuen Vertrag schreibt, sei das eine Verfassung oder nur ein völkerrechtlicher Vertrag, der soll direkt demokratisch gewählt werden. Damit müssten sich die Menschen erst intensiv und ernsthaft damit befassen, wem gebe ich hier meine Stimme, zu wem habe ich Vertrauen, die oder der ein soziales, ein ökologisches, ein friedliches und ein demokratisches Europa für mich verfasst. Ja? Das heißt, es wäre mal eine massive Einbindung der Menschen in das Projekt Europa. Und das, was dieser Konvent dann ausarbeitet, das wird selbstverständlich den Souveränen, also denen, die den Konvent gewählt haben, zur Abstimmung vorgelegt. Das heißt, die nehmen dann nur das an, was auch dann tatsächlich ihrem Willen entspricht. Damit wäre nicht nur, glaube ich, die Identifikation der Menschen mit der europäischen Integration sehr viel, unendlich viel stärker als heute, sondern wir würden uns selbst auch eine neue europäische Demokratie aneignen, weil in diesem Vertrag steht dann selbstverständlich partizipativ-demokratisch-demokratische, direkt-demokratische Elemente drinnen, eine echte Gewaltentrennung auf europäischer Ebene, und es würden sozusagen Leitsterne drinnen stehen, dass die EU sich tatsächlich in Richtung Solidarität, Gerechtigkeit und Demokratie entwickeln muss und nicht der Konkurrenz zwischen allen und dem freien Kapitalverkehr und dem freien Handel und der Dienstleistungsfreiheit als noch dazu als Grundfreiheiten verbrämt, Vorrang gibt gegenüber allen anderen Freiheiten. Also auf allen Ebenen ansetzen, auch auf der europäischen Ebene, aber es soll uns nicht darüber wegtäuschen, dass derzeit weder die europäische Ebene noch die bundesstaatliche Ebene demokratisch so verfasst sind, dass sie auch nur kleine Gestaltungsforderungen von uns umsetzen würden. Wir sind derzeit in der Phase der Delegitimation des Neoliberalismus und bei den Verhinderungserfolgen. Wir verhindern Privatisierungen und weitergehende Liberalisierungen, aber wir sind noch nicht in der Phase der Gestaltungserfolge und wir sind noch nicht so, dass das neoliberale Paradigma bereits zu Fall gebracht wäre.
Die Rolle der Bildung würde ich nochmal ansprechen. Wie kann man Menschen schon jetzt in den Schulen, wo ja eigentlich so kleine Wirtschaftssoldaten ausgebildet werden, so sage ich mir, wie kann man das nach deinem Denken verändern? Ja, da wird ja auch das Verhalten geprägt, das Verständnis geprägt, Vorbilder gezeigt. Ja, wie ist die Rolle der Lehrer in Zukunft nach deinen Vorstellungen?
Auch da sehe ich mehrfach Strategien. Es gibt derzeit noch kein großes, breites, evolutionäres Subjekt, weil sich die Betroffenen des Neoliberalismus, des Kapitalismus noch nicht als gemeinsam Betroffene wahrnehmen. Aber es gibt tiefe Betroffenheit in allen Berufsgruppen, inklusive bei den kleinen Unternehmen, bei den Bauern, überall. Aber sie nehmen es natürlich noch nicht als gemeinsam Betroffene wahr. Das wäre eine der schönsten strategischen Herausforderungen gerade von so gesellschaftsübergreifenden oder durch viele Bereiche der Gesellschaft dringenden Organisationen wie ATTAC, dass man versucht, eine gemeinsame Erzählung zu finden. Warum leiden die lehrenden Menschen an der Ökonomisierung der Gesellschaft? Warum leiden die medizinischen Berufe an der Ökonomisierung der Gesellschaft, die Forstberufe? Ich bin regelmäßig eingeladen bei Forstvereinigungen. Und sozusagen in diesem erwachenden Widerstand gegen die Ökonomisierung wäre für mich ein Schwungmoment, auch die Schule gleich neu denken. Das heißt, dass man dann nicht nur gegen die Ökonomisierung Widerstand leistet, sondern Reformpädagogik vielleicht Ansätze davon mehrheitsfähig macht. Und derzeit wachsen ja von den Rändern der Gesellschaft wachsende reformpädagogische Ansätze doch sukzessive in den Mainstream hinein. Also gerade wo ich lebe, da gründet sich ein Waldkindergarten nach dem anderen. Alle wollen ihre Kinder in Montessori oder Rudolf Steiner Schulen schicken. Und es gibt derzeit zu wenig Schulen oder weniger Angebot als Nachfrage. Ja. Genauso gleich parallel mit der Alternativmedizin. An den Rändern des Mainstreams wächst die Alternativmedizin sozusagen da hinein. Trotzdem gibt es den Mainstream, den bildungspolitischen Mainstream, der in die Gegenrichtung fährt. Der sagt, PISA, Vergleichbarkeit, Standards, Messbarkeit, Noten, Bewertung, Leistung ist Zahl. Und sozusagen, da können wir nur ermutigen, dass die lehrenden Berufe auch stärker reflektieren, was bei ihnen passiert und dass sie alternative Ansätze in ihrem Bereich sozusagen umsetzen. ATTAC hat, glaube ich, derzeit keine AG-Bildung. Ja? Das wäre natürlich die andere Möglichkeit, dass ATTAC eine AG-Bildung gründet und hier Vorschläge macht. Aber ATTAC selbst ist ja vom Selbstverständnis auch eine Bildungsorganisation. Wir sind eine Selbstbildungs- und Volksbildungsorganisation. Wir eignen uns Wissen an. Wir sind extrem emsig in der Buchproduktion und der Publikation von alternativen Inhalten, die wir verbreiten. Wir ermutigen Menschen mit, indem wir alternative Informationen verbreiten, alternative Inhalte überhaupt erst entwickeln. Und auch dieser Bildungscharakter, finde ich, ist eine unserer ganz großen Stärken. Dass wir hier intensiv auf die Option setzen, dass Menschen nicht nur durch schmerzliche Erfahrung lernen können, sondern dass Menschen auch durch Erkenntnis und durch Gespräch lernen können.
Okay. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Deswegen würde ich sagen, beenden wir zumindest diesen Teil des Abends jetzt hier. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Christian, für den Vortrag, die interessante Diskussion. Und ich denke jetzt, wer Christian vielleicht noch irgendwie so sprechen will, beziehungsweise irgendwie signieren oder irgendwas in der Richtung, kann das jetzt gerne noch machen. Ansonsten bin ich etwas überfragt, wie das unten aussieht, ob wir uns da noch gemütlich hinsetzen können oder ob dort